Jedes Hörbuch ist ein neues Abenteuer. Deins beginnt genau jetzt. Im Streaming-Abo Audiotheka Club kannst du für 8,99 im Monat unbegrenzt hören. Als kleines Special für die Podcast-Community bekommst du ein gratis Kennenlern-Abo für 45 Tage anstatt nur 2 Wochen. Einfach online auf audiotheka.de/45Tage den Code 45 Tage eingeben. Besonders cool ist, dass es hier keine Abo-Falle gibt, weil du vergessen hast zu kündigen. Also audiotheka.de/45Tage. Viel Spaß beim Hören.
When you need to work quickly and confidently, you need Grammarly. It's a trusted AI writing partner that helps you get work done faster with better writing. And it works where you work, across 500,000 apps and websites. 96% of users agree Grammarly helps them craft more impactful writing. Sign up and download for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Grammarly. Easier said, done.
Eve, ich habe eine Quizfrage für dich. Aha. In einer großen Apple-TV-Serie in der Umkleidekabine hängt ein gelbes Schild über der Tür zum Büro.
Ted Lasso.
Ted Lasso ist die richtige Serie. Ich wusste, dass du das reinbrüllst, unkontrolliert. Die Frage ist aber, was steht auf diesem Schild?
Oh, das hast du mal gesagt. Das hast du mir sogar schon mal erzählt. Ah, ich habe das vergessen.
So bezeichnend, dass es dir nicht einfällt.
Oh, irgendwas so wie.
In welchem Zusammenhang habe ich das denn erwähnt?
Ja, es ist so ein Cheer-up, so ein.
Ja, aber in welchem Zusammenhang habe ich dir das erzählt?
Irgendeiner Werbung?
Ich habe dir gesagt, wenn das nicht dein YouTube-Kanal-Banner wird, bin ich sauer auf dich und es ist nicht dein YouTube-Kanal-Banner geworden.
Ach so, ja, wieso? Heißt es Belief?
Ja, Belief steht da drauf.
Ah! Siehst du, vielleicht kriegst du mich so zu Ted Lasso.
Ja, vielleicht. Ist natürlich da richtig geschrieben. Deins wird geschrieben, als wäre es französisch und würde bedeuten schön naiv.
Bin ich doch
auch. Ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass du zu viel mit David Hein abhängst gerade. Dass dein Kanal jetzt so heißt. Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur und zu, wie ich jetzt kurz erwähnen muss, zum neuen YouTube-Kanal von Eve.
Ja, es ist total verrückt. Markus, es ist so crazy, darüber jetzt wirklich offen zu reden. Mhm. Ich trage das jetzt schon in mir seit Monaten. Ehrlich gesagt bin ich Januar nach den Weihnachtstagen und Silvester ins Büro gekommen mit dem Mindset, das ist mein letztes Jahr auf dem Moviepilot. Mhm. Also das war mir schon klar. Mhm. Und das ist keine Entscheidung, die mir leicht gefallen ist, weißt du. Du weißt, wie sehr ich diese Arbeit liebe. Du weißt, wie sehr ich viele von den Leuten hier liebe. Und ich habe angefangen meinen 20ern. Ich bin nicht mehr 20. So, ich bin nicht mehr 20. Der Name kam tatsächlich in einem Gespräch raus, unter anderem mit David Hein. Das ist witzig, dass du das sagst. Aber er ist tatsächlich, und jetzt wirst du entweder sagen, ha, oder wirst sagen, süß. Keine Ahnung. Und zwar, ob du es glaubst oder nicht, ich bin ja eigentlich relativ selbstbewusst. Also du warst ja auch schon mit mir draußen und unterwegs und dann kommentierst du das manchmal so. Ich habe ja kein Problem mit Leuten zu quatschen oder generell zu quatschen. Kamerascheu bin ich auch nicht, das habe ich alles nicht. Aber ich hatte panische Angst vor dieser Entscheidung. Ich hatte panische Angst vor dem Video, das ich gestern veröffentlicht habe.
Soll mich das jetzt überraschen gerade?
Nein, aber ich komme ja dazu,
also wieso der Kanal. Weil das ist mir alles klar.
Ich komme ja dazu, wieso der Kanal so heißt, wie er heißt. Aha, ja? Unter anderem spielst du da auch eine Rolle. Da spielt Sebastian eine Rolle. Da spielt meine Freundin eine Rolle. Und zwar irgendwann hat mir auch einer meiner besten Freunde gesagt, du Eve, ich glaube, wir alle glauben wesentlich mehr an dich als du selbst. Ja. Und das, weil wir zugucken und du nur vor der Kamera stehst. Das war ein krasser Satz. Und da ging es um diesen Glauben an Eve. Und das fand ich halt doppeldeutig irgendwie cool, dass ich den selber entwickeln muss mit diesem Kanal. Und auf der anderen Seite ist es halt auch metamäßig cool, glaubt Eves Rezension. So, geht ins Kino, wenn er das cool findet, so nach dem Motto, weißt du? Und da hat es irgendwie Klick gemacht und es ist was, was im Kopf bleibt. Und vielleicht lernen Leute jetzt endlich mal meinen Namen richtig zu schreiben. Mhm. Seit 8 Jahren können sie es immer noch nicht, aber okay. Ich schreibe mich nicht EVE, ich schreibe mich nicht IVE, ich schreibe mich auch nicht YVE.
Und es wird auch nicht Yves ausgesprochen, habe ich auch schon oft gehört von Leuten.
Nein, das S spricht man auch nicht. Aber übrigens, ich hatte eine Französischlehrerin in der Schule, das ist das Schlimmste, die konnte meinen Namen nicht richtig schreiben. Und da dachte ich mir, come on. Mhm. Französischlehrerin hat meinen Namen folgendermaßen geschrieben an die Tafel. Und ich habe nicht reagiert, weil ich nicht dachte, ich wusste nicht, wer gemeint ist. Erster Buchstabe I, direkt fail. Mhm. Zweiter Buchstabe W, wo kommt das her? Dritter Buchstabe A, wir sind auf einem anderen Planeten gelandet. Und letzter Buchstabe S, das S ist der einzig richtige Buchstabe. I was?
Aber to be fair, ich habe dich auch einmal mit I geschrieben und hast du mich direkt korrigiert, das weiß ich noch. Und ich da, und im Hinterkopf habe ich, gibt's auch eine Schreibweise mit I für Eve?
Weiß ich nicht.
Gibt's auch eine mit I?
Ich weiß, oder dass du da direkt
etymologisch einen ähnlichen Begriff?
Ich weiß auch, wie du reagiert hast. Du hast gesagt, ja. Ah klar, Yves Saint Laurent, das macht doch Sinn.
Ah, so. Ja, klar. Und so habe ich mir vielleicht ja nicht gemerkt.
Ja, und aber Ivas? Ich bin Ivas der Zerstörer. So, also I-W-A-S klingt wie so ein, keine Ahnung, Bad Guy in einem Liam Neeson-Film.
Aber für alle Leute, die immer noch nicht wissen, wie man Yves schreibt und es auch nicht Yves ausspricht, ich verstehe nicht, wie ich auf Yves angesprochen werden kann, sag mal deinem Podcast-Partner Yves, wie toll er ist. Und ich so, er heißt Yves. Ja. Ihr hört doch den Podcast, ihr wisst doch, wie Yves dann. Also es gibt Leute, die haben anscheinend noch schlechteres Gehör für Namen und Aussprache, als ich es sowieso schon habe. Ich habe ja ein sehr schlechtes dafür. Super schlecht, ich sag nur Mittwoch. Aber für die, die das wirklich noch schlechter haben als ich, ich hab's natürlich, es ist jetzt auch Kehrtwende hier für Nerd und Kultur, ja. Ab jetzt ist natürlich dein neuer Kanal, auch wenn noch kein einziges Video drauf ist, kommt erst Mitte August, aber dein neuer Kanal ist natürlich jetzt hier überall verlinkt und nicht wie vorher Moviepilot.
Ja, also Nerd und Kultur geht weiter, das war mir auch krass wichtig. Das ist so ein Projekt, in das ich mich unfassbar verliebt habe. Ich glaube, deswegen war ich letzte Woche auch so emotional. Wir haben den Podcast aufgenommen. Als mir bewusst war, dass ich jetzt dieses Video gerade im Kasten hatte, wo ich ankündige, dass ich gehe. Und da hat es sich so real angefühlt wie nicht zuvor. Weißt du? Weil davor alle Kollegen wussten es, Chef wusste es und so weiter und so, Freunde, Familie. Aber es ist nochmal was anderes. Es ist so, all breaks are out. Weißt du? Du hast jetzt was da in die Welt geschrien, das kommt jetzt raus. Und mal gucken, was passiert. Und das hat mir, war gruselig. Und gleichzeitig ist man, also ich gehe mit einem weinenden Auge 100 pro, aber auch mit einem lachenden, also es ist so beides. Und es freut mich, es war mir so wichtig, es war so eine der ersten Sachen, die ich mit dir besprochen habe. Ich weiß, ich habe dich angerufen, ich so, Marco, für die Eventualität, dass ich hier nicht mehr arbeite, wie wäre das denn mit dem Podcast? Und pragmatisch, wie du bist, ja, ist doch überhaupt kein Problem. Dann machen wir das einfach so und so und so. Und ich so, okay, okay.
Ist interessant, wie du mich nachmachst. Ja, ich ging wie Muppet. Als hätte jemand seine Hand in meinem Arsch und würde meinen Mund bewegen. Ja, ist doch gar kein Problem.
und da dachte ich mir, okay, krass, also er war auch auf diese Eventualität vorbereitet. Natürlich war er es, weil er ein Mann mit einem Masterplan ist. Du bist gerade auf so einem Drehstuhl. Würde mich nicht mal wundern, wenn du dich umdrehen würdest und eine Katze irgendwie so hättest. Also ich fand es dann richtig geil, dass du direkt gesagt hast, nö, das machen wir weiter. Es sei denn, du hast keinen Bock mehr. Und ich, ja klar, hab ich Bock. Und deswegen Nerd und Kultur war so das Erste, was ich in trockene Tücher bringen wollte. Einfach, weil ich es liebe, weil ich dich auch unfassbar lieb habe, weil ich, das ist so eine der Sachen, die in den letzten Jahren hier in dieser Arbeit mir nochmal ganz neue kreative Säfte gegeben hat. Ich liebe es eben, mit anderen Leuten auch zusammen was zu machen und mit dir, dieser Kontrast, den wir beide haben, der ist so herrlich und es ist einfach schön. Und deswegen sage ich es jetzt nochmal offiziell, du bist echt einer der krassesten Einflüsse auf meine Arbeit irgendwo gewesen in den letzten Jahren. Du hast mich nochmal richtig kreativ herausgefordert und du bist ein unfassbar wundervoller Freund. Das glauben Leute gar nicht, wenn wir uns manchmal so die Köpfe einprügeln. Das machen wir auch manchmal gerne auf einer nerdigen Art und Weise. Aber rein menschlich bist du echt ein unfassbar guter Freund. Und ich habe schon auf deiner Couch gepennt. Ich ich werde dir alles nie vergessen, so dass du auch in echt schweren Zeiten da warst. Und bevor jetzt die Tränen bei mir runterkullern, was kurz davor ist, würde ich sagen, sprechen wir über Seichte Kost, der perfekte Film für diesen Podcast. Axel Foley, Beverly Hills Cop is back.
Er hat auch mit Anfang 20 angefangen, oder?
Ja.
So Eddie Murphy. Ich weiß nicht, ob es Anfang 20 war, 40 Jahre her. Doch, kommt hin, er ist kurz vor der Rente, er ist 63 oder sowas, ne?
Aha, aha.
Ja, für ihn war das auch lebensentscheidend.
Er hat sich krass gut gehalten, ey.
Ja, dafür hat er sich gut gehalten. Und Beverly Hills Cop war sein erster großer Erfolg. Er war schon bekannt durch Saturday Night Live. Mhm. Also wie so viele amerikanische Comedians, von Bill Murray bis John Cleese. Und wurde erst dadurch groß.
John,
jetzt nimmst du mir aber die Möglichkeit, auf deinen emotionalen Worte irgendwas zu sagen. Jetzt, wo wir so im Thema sind.
Spaß dir für.
Weißt du was? Ich sag was anderes. Und jetzt kommt wieder so ein typischer Marco-Spruch. Die Metaebene, die sich hier gerade erschließt, erschließt euch jetzt auch, wenn ihr die Folgenbesprechung von House of the Dragon, Folge 3 mit Eve und mir, wenn ihr das jetzt noch mal hört, hört ihr eine ganz andere Anmoderation als die, die ihr gerade gehört habt.
Ja, stimmt.
Oder als ihr davor gehört habt, so rum. So, und dabei belasse
ich bin auch mega nervös.
Du bist auch einer meiner besten Freunde, Eve. Das ist, das hat in den letzten 2 Jahren, das sind wir so krass zusammengewachsen. Davor waren wir Freunde und
davor Kollegen.
Waren vor allem sehr sympathisch als Arbeitskollegen. Und jetzt sind wir richtig gute Freunde. Und ich weiß, dass du für mich da bist, ich weiß, dass ich für dich da bin. Jetzt werde ich langsam traurig.
So.
Und deswegen wird es jetzt noch weitergehen. So, jetzt lass mal hier.
Obwohl sich zwischen uns beiden ja gar nichts ändern wird. Ich meine, du wohnst eh in München, nicht in Berlin.
Ja,
so.
Ist absurd.
Also eigentlich ist es, ja, es ist halt ein bisschen komisch. Es ist schwierig.
Wann man darüber reflektiert, was passiert ist. Bis hierhin, bis wir an diesem
Punkt gekommen sind. Ja, ist crazy. Und ich bin mir ziemlich sicher, also am 24. Juli ist eine Abschiedsshow live auf Moviepilot. Es ist die erste Show, also ich muss ja auch dazu sagen, wenn sie nicht gut ist, kann ich nichts dafür. Ich hab sie nicht konzipiert. Es ist die erste Show, wo kein Konzept, kein Draft irgendwie durch mich durchging und ich gesagt habe, geil, nicht geil, oder ich selber Ideen reingeworfen habe. Also so wie die Halloween-Shows oder irgendwas. Aber das ist auch Sinn und Zweck der Sache. Die wurde für mich konzipiert, was ich mega krass finde. Also ich weiß gar nicht, was mich da erwartet. Ich werde mich auf den Moderationsstuhl setzen und sagen, hi, na, es geht. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich am Ende dieser Show ein emotionales Wrack sein werde und werde mich jetzt schon mal vorab entschuldigen für Ugly Cryface und neben Sebastians, also ich kann Sebastians Namen kaum sagen, ohne schwer zu schlucken.
Oh je.
Ja, ich hatte heute meinen ersten Moment mit ihm, wo ich ihn einfach nur gedrückt habe und eine Träne runtergekullert ist. So. Also ja, das ist, ja, mit einem Bruder zusammenzuarbeiten für 8 Jahre jeden Tag, ist ein Privileg, haben nicht viele da draußen. Und klar, wir bleiben Best Buddies, aber sich jeden Tag zu sehen. Ich sehe ihn mehr als meine Familie, mehr als meine Freundin, mehr als mein Hund. Und scheiße, das tut weh. Das tut gerade richtig. Das tut scheiße weh. Lass uns über Beverly Hills Cop reden, bitte.
Ja, lass uns über. Aber um die Brücke zu schlagen, ist, glaube ich, ein Gefühl, das Beverly Hills Cop gerne erreichen möchte.
Ja.
Gerade so gegen Ende hin, weil die Reunions. Aber ich finde, genau daran scheitert er, weil es so unfassbar prätentiös ist.
Prätentiös?
Prätentiös.
Ist nicht das Wort, das ich benutzen würde.
Sondern?
Also ich würde schon sagen, dass also prätentiös ist, als wenn er, es ist ja, als wenn er bedeutungsschwanger wäre. Das ist der Film für mich nicht.
Naja, nicht bedeutungsschwanger, aber im Sinne von, er macht halt diese Ebene der Bedeutung, der Beziehung der Figuren auf, ohne wirklich zu delivern. Also mit ganz viel Nostalgie hat man diese kleinen Momente, wo man vielleicht dieses Lächeln da auf den Lippen hat. Aber es könnte mir emotionaler alles nicht egaler sein gegen Ende. Und er will das aber nicht sein.
Ja,
er will, dass du am Ende diese Reunion-Momente hast, dass das cool ist, dass alles ist wie früher. Aber du erinnerst mich nur daran, dass es schon früher nicht so geil war, wie du glaubst.
Okay, das ist hart. Also ich finde den Film in einem Wort solide. Also ich finde, es ist ein anständiger Film. Ich finde, er hätte eine viel krassere Katastrophe sein können. Vorletztes Jahr oder mittlerweile schon 3 Jahre ist es her, dass Eddie Murphy zurückkam mit einer seiner krassesten Kult-Comedies in der Fortsetzung. Die wurde dann direkt, glaube ich, auf Prime Video released. Und zwar das Coming to America, auf Deutsch Der Prinz aus Zamunda. Das ist, finde ich, einer seiner geilsten Filme. Lieben Leute, das ist einer der beliebtesten Comedies aus ganz Amerika. Und die
Ich muss dazu euren Podcast, sorry, ganz kurz lobend erwähnen. Du und Sebastian habt ihn sehr gut analysiert und eure Leinwandliebe war es, glaube ich, ne?
Ja.
Ich habe mir den Film noch nicht mal angeschaut. Ist so scheiße. Und ich habe trotzdem den kompletten Podcast gehört.
Also das war wirklich ein Film. Ich finde, es gibt ja keine größere Sünde generell im Kino, als dich zu langweilen. Weißt du, so ein Film kann scheiße sein und so weiter, aber gerade wenn du so ein Gag-Feuerwerk wie den ersten Teil hast, der auch noch irgendwie eine süße Liebesstory ist und so weiter, ein bisschen kitschig, hast du diesen Scheiß. Also es ist halt wirklich schlecht. Also das kann ich gar nicht anders. Das ist so, weißt du, da habe ich gar nicht mal dran gedacht, als wir letztens unser Legacy-Sequel Dings hatten, weil der hätte da auch locker reingehört. Der ist so scheiße. Aber da dachte ich mir, uiuiuiui, Eddie Murphy, hat er das überhaupt noch so auf dem Kasten? Ist ja ein bisschen still geworden um ihn. Ich weiß, er war vor nicht allzu langer Zeit mit Dolomite irgendwie zurück und da hat er auf einmal richtig viel Lob bekommen für die Rolle, auch von Kritiken. Aber ich war mir nicht sicher, also die Frage ist, haben wir Beverly Hills Cop 4 gebraucht? Nein. Die Frage ist das, was wir bekommen haben, jetzt ein monumentaler Fail und fürchterlich und so das Schlusslicht der Reihe? Ebenfalls nein. Aber es ist ein anständiger, spaßiger 80s-Film, der 2024 rauskommt. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich muss sagen, für das, was er ist, hatte ich Spaß damit. Ich fand den auch nicht so fürchterlich lang und aufgebläht. Gerade im Trailer sieht man nur Explosion und Helikopter und sonst was. Ich dachte mir, Gott, was ist das für ein Film? Letztendlich sind es die einzigen Szenen, in denen es Helikopter und Explosionen gibt, weil der Film ist gar nicht so actionreich. Ist er gar nicht. Ich muss sagen, Beverly Hills Cop macht es aber besser als die 2 neuen Bad Boys Filme. Ich weiß, da setze ich mich in die Brennnesseln, aber die wirken so richtig hart, als wenn man Gags aufwärmt. Und nur weißt du noch. Hier ist ein bisschen anders. Aber natürlich hat er halt auch alles, was dieser Legacy Sequel ist, hat komplett mit dem Intro, mit The Heat is on. Ich finde, eins der lustigsten Redcons hat dieser Film, wenn man sich so die Reihe anguckt.
Wegen dem dritten Film?
Ja.
Okay, das kann man ruhig spoilern, das ist kein Spoiler, finde ich.
Das sieht man ja schon im Trailer.
Ach, war das ein
Also stimmt, im Trailer siehst du Taggart als Cop aktiv in einem Office sitzen.
Ja.
Und in Teil 3 war er im Ruhestand.
Ja.
Und Teil 3 ist in den 90ern, wir sind jetzt 2024, das heißt, Taggart ist noch älter. Aha. Ja. Und er ist zurück und sagt einfach, ja, kein Bock, dann sind doch zu Hause zocken. Das ist ja gut. Also, okay.
Achso, das hast du gemeint, ich habe was ganz anderes gemeint. Das ist, was ich gemeint habe?
Nee.
Die gehen einmal durch seine Akte durch.
Ach so, und machen sich kurz lustig über Teil 3.
Ja, also 1984 war es, glaube ich, war das. 1987 das, aber 1994, ja, das war nicht das beste Jahr.
Ja, ja.
Und die meinen halt damit Beverly Hills Cop 3. Also ganz kurz noch mal zu 4, bevor wir über die anderen Alten auch noch mal kurz reden. Also ich bin der Negative als du. Aber ich fand ihn gerade bis so die komplette erste Hälfte sehr ansehnlich. Habe ich ganz gut geschaut, ganz gerne geschaut. Ab dann fängt er an, für mich so selbstreferenziell zu werden und sich in seinem eigenen Nostalgie badend, dass ich wirklich mir nur noch gewünscht habe, dass es jetzt endlich zu Ende geht.
Ich finde, das finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde, was schlimmer ist, ist, dass der Film ab einem gewissen Punkt ein bisschen vergisst, dass er ein Beverly Hills Cop Film ist und die sind eigentlich recht simpel gestrickt.
Und meinst dann du meinst davon, weil es eine Culture Clash Comedy eigentlich ist?
Das nicht nur. Also ja, es ist Culture, aber im Sinne von Beverly Hills Cop, also Beverly Hills Luxusszene und Detroit Down to Earth Szene. Genau. Also nicht so krass Culture eigentlich.
Ja.
Nee, aber was ich meine ist, dass der Plot ab einem gewissen Punkt so unnötig verschachtelt ist. Weißt du? So, da gibt's noch die Partei, da gibt's noch die Partei. Nicht, dass es irgendwie schwierig ist, dem Plot zu folgen. Aber es sind alles Sachen, die braucht der Film gar nicht. Weißt du? Gib Axel einen Grund, zurück nach Beverly Hills zu gehen und let's go. Und das führt mich, die zweite Schwierigkeit, die ich mit dem Film habe, ist folgende. Eddie Murphy hat es immer noch drauf, wenn es um Humor geht. Sein Delivery ist wirklich on point. Mhm. Er hat gutes Comedy-Timing. Aber seine dramatischen Szenen, die kriegt er nicht mehr hin. Muss ich da, also ich weiß nicht, was da los ist. Ich finde, das konnte er früher besser. Jedes Mal, wenn er so eine ernste Szene haben will, dann cuttet auch ganz bewusst, cuttet man auf die Tochter. So, ja komm, du kannst es gerade tragen mit deinem dramatischen Schauspiel. Eddie Murphy kann das nicht. Mhm. So, und das merkst du auch, weil manchmal haben die ernste Gespräche, so Vater-Sohn-mäßig, und er kriegt es einfach nicht hin. Aber sobald die sagen, sei lustig, das kriegt er hin. Da ist er gut. Und da fühlt er sich auch viel wohler drin. Ich glaube, er sieht sich mittlerweile halt auch nur noch als Comedian.
Also ich glaube auch vor allem, dass Beverly Hills Cop und alles, was mit Axel F. zu tun hat, was zwar hier im Titel steckt, aber ihm eigentlich egal ist. Mm. Also er macht auch kein Geheimnis draus. Eddie Murphy mag Beverly Hills Cop 2 und 3 nicht. Mhm. Deswegen hat sich auch der vierte ewig hingezogen. Irgendwann Anfang der 10er Jahre sollte Brad Ratner mal einen machen. Das ist dann auch nicht passiert. Und jetzt halt der hier Direct-to-Streaming-Film. Mhm. Und ich finde, diese Attitüde merkt man den Film schon so ein bisschen an. Weil selbst für eine Bruckheimer-Produktion, gerade für eine moderne Jerry Bruckheimer-Produktion, ist das ein Film, der auf Sparflamme läuft. Das meiste Geld ist hier in die Gehälter geflossen, nicht in die Action, nicht in die Drehbücher. Wobei das nie die große Stärke von Beverly Hills Cop war. Nee. Ich glaube, es war wirklich dieser, ich würde es immer noch Culture Clash nennen. Das ist ein ganz starker Culture Clash, der mir jetzt noch mal im Rewatch erst so richtig aufgefallen ist. Ich glaube, so wirklich als Kind habe ich das nicht so wahrgenommen. Wir können das ja mal kurz abgleichen, wie wir zu Beverly Hills Cop stehen. Also ich habe die als Kind gesehen, alle drei. Konnte mich nur in Teilen an den ersten, vielleicht noch an den zweiten erinnern. Mhm. Den dritten habe ich komplett ausgeblendet. Ich weiß nichts mehr. Ich habe jetzt.
Oh, ich habe eine lustige Anekdote zum dritten.
Ja, okay, erzähl sie gleich. Halt sie auf deiner Zunge, okay. Kannst du gleich in deiner Einschätzung sagen. Ich habe den dritten jetzt als einzigen nicht nachgeholt. Ich habe die 4K, die frisch aufgelegte 4K-Version der ersten drei Filme hier. Ich habe die ersten zwei deswegen nochmal geschaut. Den dritten habe ich mir ein bisschen gekniffen. Das werde ich noch demnächst machen. Dann seht ihr auch eine Letterbox-Bewertung dazu. Aber ich habe nur den Trailer gesehen und habe sofort eingestimmt in alles, was mir alle gesagt haben. Der dritte ist mit Abstand der schlechteste. Also der vierte, also ich bin kein Fan vom vierten, aber ich finde ihn ja auch keine Katastrophe. Ja, also ich gebe beim Letterbox von 5 Sternen, gebe ich ihm 2,5. Den kann man gucken.
Okay. Das ist voll okay.
Ich glaube, wir sind da meinungsmäßig gar nicht so weit auseinander. Nö. Ich glaube, David hat ja auch mit uns geschaut. Der hat 3 gegeben.
Er war halt trotzdem besser, als ich dachte. Ich dachte, das wird halt so eine radikale Vollkatastrophe.
Ich meine, was würdest du geben? Hä? Wie viele Sterne würdest du geben von 5?
2,5 ist eigentlich ganz gut. Vielleicht 2,75.
Weißt du? Also okay, du schwankst zwischen 2,5 und 3. Ja, also ich fand es auch ein bisschen schade, dass dann, ich glaube, der einzige Kommentar bei meinem Letterboxd-Review war sowas wie, ja, schade, dann kann ich ihn gar nicht gucken. Ich so, hä? Zweieinhalb kann man auch gucken. Also wenn man möchte, kann man das gucken.
Der ist voll guckbar. Also ja? Das ist jetzt keiner dieser Filme, wo ich sage, übrigens, dein Bild ist eingefroren, Marco, in der lustigsten
Pose. Ich glaube, mein Handy-Akku ist leer.
In der lustigsten
Pose. Ja, mein Handy wird runtergefahren. Du kannst mich jetzt nur noch hören.
Für den Rest des ganzen Podcasts?
Ja, leider. Sorry.
Ich sehe eine Katze, die sagt, looking for the
phone. Ja, das ist
Du bist übrigens mit so einem Mund eingefroren.
Das war ja, ich habe das auch gesehen. Ich hab gerade Podcast aufgenommen. Mein Handy ist ja meine Webcam und das ist dann gestorben.
Ach so. Nee, ich fand, der ist absolut guckbar. So, die haben Judge Reinhold zurückgekriegt, aber ich wollte ja noch was sagen, Anekdote zu Beverly Hills Cop 3, ne? Und zwar, der dritte Teil spielt ja da in diesem Wonderworld. Das ist so deren Variante von Disneyland. Es geht ja darum, dass der Captain von Axel Foley, der Detroiter Captain, nicht Bogomil, sondern der Detroiter Captain, am Anfang erschossen wird.
Okay.
Und dann reist er dahin und die Spuren führen ihn nach Wonderworld, wo er auch mit Billy wieder vereint wird. Und der Film ist ziemlich doof und du hörst so häufig Wonderworld, Wonderworld. Und er muss den Okidoki-Tanz machen als Elefant.
Was ist der Okidoki-Tanz?
Was ziemlich bescheuert ist. Und aber es gibt in der deutschen Synchro eine Szene, die gibt es nur in der deutschen Synchro und die ist so bescheuert, weil zum Schluss gibt es eine Shootout-Sequenz, weil jeder Beverly Hills Cop-Film endet mit so einer spektakulären Shootout-Sequenz. Ja. Der erste ist in der Villa, der zweite ist dann in der Nähe dieses Lagers, der dritte in Wonderworld, der vierte hat nicht so ein krasses Shootout, der kopiert ein bisschen den ersten wieder in der Villa. Und die sind da in so einem Themenpark und da sind solche Animatronics von Dinos und Säbelzahntigern und hast du nicht gesehen. Und so ein Säbelzahntiger mitten im Shootout dreht sich zu Eddie Murphy und im Original schreit er einfach, wah, weil er sich erschreckt und fällt hin, ja, mitten im Shootout. Und in der deutschen Fassung, aus irgendeinem Grund, schreit er, ah, ein Elch!
Also, der Film ist zwar von Mitte, Anfang der 90er, Mitte, Anfang, ich glaube 94 oder so. Das ist noch so eine Synchro-Geschichte, die man es in den 70ern und 80ern gemacht hätte, dass die Dialogregie sich denkt, man kann das super lustig und super anders machen, wie bei Terence Hill und Bud Spencer. Und da war das ja genau richtig. Ich glaube aber, das Gespür ist vielleicht hier ein bisschen abhanden gekommen für Teil 3 anhand dessen, was du gerade erzählt hast. Aber es passt zu dem Film. Also allein der Trailer ist ja schon abschreckend. Also ich habe wirklich gedacht, so, what the fuck? Dann habe ich nachgucken müssen, weil nochmal, zu Beverly Hills Cop, ich weiß nichts mehr dazu. Ich habe die als Kind gesehen, ich habe mich nie mehr damit beschäftigt und ich wusste nicht mehr, wer Regie bei welchen Teilen geführt hat. Weißt du, wer der Regisseur von Teil 3 war? Und das passt gut zu dem, was du hast vorhin so einen Vergleich gebracht. Warte mal. Mit was hast du Beverly Hills Cop nochmal verglichen?
Bad Boys?
Bad Boys. Nee, das habe ich aber nicht gemeint.
Das hat aber keine Ahnung, wer war der Regisseur?
John Landis.
Oh.
Der Regisseur von Blues Brothers.
Oh.
Der ja aber auch schon viel Blitze gemacht hat.
Ja, aber das ergibt. Ja, weißt du, was er gemacht hat? Unter anderem Schlock. Ich habe dir letztens den Trailer geschickt. Schlock, das Bananenmonster. Das
Bananenmonster?
Bitte guckt euch alle. Den gibt's, glaube ich, komplett auf YouTube. Das ist ein Film über Affen, der Leute tötet.
Aber wieso habe ich jetzt gerade im Hinterkopf, dass du was erwähnt hast, wo John Landis aber gut dazu passt? Warte mal, ich guck nochmal. Nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle. John Landis. Welcome to America hat er gemacht.
Ja, der ist auch super.
Ja, Coming to wahrscheinlich America. Wahrscheinlich hat er deswegen hier den gemacht. Ha? Coming to America, Coming. Sorry. Ja. Also auf Deutsch heißt er ja der Prinz aus Zamunda.
Ja.
Sowas, ne? Das war John Landis. Deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass er den dritten gemacht hat. Die haben sich gedacht, deswegen, aber er war für einen Actionfilm der falsche. Der Regisseur vom ersten habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, Marvin Best oder so ähnlich. Das, weiß ich nicht mehr. Ich habe sonst nie, glaube ich, irgendwas von dem gesehen. Aber die beste Regie hat der zweite Teil, finde ich. Und das habe ich ab Sekunde 1 gesehen. Weißt du noch, wer den zweiten Teil gemacht hat? Das war ja für mich auch neu, als ich es nochmal im 4K gesehen
habe. Tony Scott.
Tony Scott. Und so sieht er auch aus. Also ich habe ja neulich erst nochmal
Er hat den gleichen Filter wie Last Boy Scout.
Ich wollte es gerade sagen. Ich habe neulich nochmal Last Boy Scout gesehen. Und es sieht einfach genauso aus. Der Musikvideo-Look, wie L.A. da halt aussieht. Die Sonne
dieser
und alles. Dieser Smog, der irgendwie in der Luft liegt, das ist ein ganz guter, ja, stimmt, das stimmt. Auch hier und da so ein paar Film-Noir-Shots, die silhouettenlastig sind. Und aber selbst ein Tony Scott, der das so geil filmt. Und wirklich, Beverly Hills Cop 2 sieht fantastisch aus, auch in 4K, kann ich wirklich nur empfehlen. Sieht super aus, aber die Story ist ja so bescheuert. Also mit den ABC, also Alphabet-Verbrechen, dass die da so Zettel liegen lassen und wie bei so einem Serienkiller, so Zodiac-mäßig inspiriert. Und dass deswegen die Polizei auch der festen Überzeugung ist, dass das nächste Verbrechen da so richtig angekündigt wird und so weiter. Und sie sich davon wirklich verführen lassen, ist wirklich so ein bescheuerter Plot. Ich habe das kaum ausgehalten. Also Brigitte Nielsen ist halt bleibt sehr in Erinnerung, aber auch sie wird, was soll ich sagen, verschwenderisch eingesetzt. Jürgen Prochnow, wusste ich auch nicht mehr, dass der da mitgespielt hat. Also es ist wirklich, das hätte ich es zum ersten Mal gesehen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich alle drei gesehen habe. Aber weißt du was? Mir hat der zweite am besten gefallen deswegen. Einfach, weil er besser gefilmt ist. Der erste ist ikonischer, auch was die Gags angeht. Der zweite ist der besser gefilmte Film. Aber mein Kurzfazit zu Beverly Hills Cop, sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit, ich hatte es besser in Erinnerung. Ich hatte es besser in Erinnerung, vielleicht wegen den guten Eddie Murphy-Momenten. Das sind aber immer die, in denen er ja eigentlich out of character ist, in denen er Eddie Murphy ist.
Ja, voll.
Ne? Also in denen er Axel Foley ist, der eine Rolle spielt. Es ist nicht Axel Foley, was ich cool fand. Ich fand immer cool, wenn Axel Foley jemand anderen gespielt hat, nämlich Eddie Murphy. Das fand ich cool.
Obwohl, ich fand es im ersten Teil, fand ich, hat das Dramatische richtig gerockt, dass er da wirklich seinen Kumpel verloren hat.
Ja, das Dramatische war drin.
Ich finde, das hat er richtig gut sogar gemacht. Also im ersten Teil mag ich das sehr gern. Und im zweiten Teil, dass er sich so ein bisschen um Bogomil sorgt, der ja ein Quasi-Antagonist mit dem ersten ist, weil er ihn immer wieder aus der City schmeißen will. Das fand ich auch immer charmant. Aber danach hat es halt aufgehört. Ja. Und hier erneut hat er ein paar extrem geile Sprüche. Ich musste krass lachen, wie er über dieses Auto abrantet von den Polizisten, die ihn
Das war der beste Gag für mich, tatsächlich.
Ja.
Ist schon im Trailer, aber es war für mich der beste Gag im gesamten Film.
Ja, aber im Trailer gibt's auch nicht die Rated-R-Version des Gags, deswegen.
Ja, das schon, aber es ist im Prinzip das. Ich glaube, ich hätte mehr diesen Culture gleich gebraucht, weil Beverly Hills Cop lebt meiner Meinung nach schon ein bisschen davon. Und in der ersten Hälfte spielen sie das auch aus, dass er das Relikt von früher ist und wie Beverly Hills heute ist. Aber in der zweiten Hälfte des Films spielt das ja alles gar keine Rolle. Weil, so what? Weißt du, im Endeffekt läuft er mit Adidas Samba-Schuhen rum. Das sind die Schuhe aus den 80ern, das ist er. Aber was ist gerade der Trendschuh von Stars im Moment, jetzt gerade? Adidas Samba. Das sind genau diese Schuhe. Das sind genau die. Er wirkt schon fast wieder wie ein Trendsetter mit den alten Klamotten. Also es wirkt so out of time auch, weil selbst ein Axel Foley, ich hätte nicht erwartet, dass er genau die gleichen Sachen anzieht wie vor 40 Jahren. Also ich hätte erwartet, es gibt so einen Moment, da hat er auch mal so eine Bomberjacke an einfach, ne? Wo ich denke so, ja, so würde der sich jetzt kleiden. Nicht zu modisch, aber auch nicht so, als hätte er niemals ausgemistet, in seinem ganzen Leben nicht. Es wirkt so aufgesetzt in dem Moment. Weißt du noch, kennst du, früher muss so aussehen, muss sich so benehmen, muss genau diese Gags müssen passieren. Ist am Ende ganz schlimm konstruiert mit den Gags, deswegen finde ich es auch so prätentiös, weil es so konstruiert ist. Alles ist drumherum geschrieben, dass Taggart dann neben Billy steht und sie, weißt du, und er die Marke zückt. So. Und dann lachen sie auch noch selber darüber, weil es genauso ist wie vor 40 Jahren. Die erinnern mich dran, dass ich gerade einen Film gucke. So.
Ja. Der nicht so gut ist wie der Originale.
Der erste Film hat halt nichts davon gehabt, dass er so tut, als wäre ein Film.
Ja.
So, und der halt schon. Und das finde ich nicht gut für ein Legacy-Sequel. Das ist eigentlich so das Hauptverbrechen, was ein Legacy-Sequel für mich machen kann, mich daran erinnern, dass es einen anderen Film gibt, dass das alles nur ein Film ist und dass das früher alles besser war.
Ansonsten finde ich Joseph Gordon-Levitt nicht schlecht.
Ja.
Der passt ganz gut rein. Der hat sogar eine überraschend gute Chemie mit Eddie Murphy. Kevin Bacon spielt, was Kevin Bacon in dieser Art Filmnummer spielt. und ich fand die seine Tochter spielt, gar nicht schlecht.
Ja, wie du gesagt hast, in dramatischen Szenen hält man ja auch auf sie drauf.
Was richtig lahm ist, dass es ein Remix gibt, eine Coverversion vom Axel F. Theme Song mit so Hip-Hop und dramatischer Mucke drin. Und das passt so krass nicht. Das hat mich richtig rausgeholt. Das fand ich richtig lahm.
Ja, aber wenn ich schon recht, fast dankbar, weil es eine nette Abwechslung ist, weil sie die ganze Zeit das Axel F. Thema von Harald.
Ich glaube, das liegt daran als Entschädigung für Beverly Hills Cop 3, weil sie da auch nur diese komische, veränderte Version davon hatten.
Was für eine veränderte Version war das?
Hatten die im dritten, ja, die hatte keine Lyrics, aber die wurde so angepasst ein bisschen an den Zirkus dort vom Wonderworld. Ja.
Ja, nee. Sehr viel mehr kann ich im Ganzen nicht abgewinnen. Also Gordon Levitt hätte mehr Zeit mit ihm gebraucht. Gefühlt schon, aber wir haben gerade mal 30 Minuten und davon gingen 15 Minuten um uns beide.
Ist doch okay.
Lass uns doch mal ein Mini-Ranking machen. Wie rankst du jetzt die Beverly Hills Cop-Filme? Vielleicht mit Wertung dazu, mit Fünferwertung?
Okay, Fünferwertung. Der letzte Teil bleibt für mich Teil 3.
Mhm.
Den würde ich so 1,5 geben.
Mhm.
Dann kommt Teil 4.
Mhm.
Dem würde ich so, was ich gerade gesagt habe, 2,5, vielleicht 2,75 geben. Dann kommt Teil 2.
Mhm.
Dem würde ich wahrscheinlich so 3,5 geben. Und Teil 1, dem würde ich aber ungefähr das gleiche geben wie Teil 2.
Okay, aber die Reihenfolge ist bei dir klar. Ich befürchte, dass mir auf dem letzten Platz der dritte ist. Ich kann mir nichts anderes vorstellen nach dem Trailer alleine schon, aber ich werde das in den nächsten Wochen werde ich das verifizieren. Die Blu-ray liegt, die UHD liegt.
Ja, du wirst am meisten mit dem Kopf schütteln, sage ich dir auch noch worüber. Ja. Nicht über die Inszenierung, sondern in der Endszene ballern die sich eigentlich richtig tot, so mit Maschinengewehren. Und Billy kriegt irgendwie 5 Schüsse ab und Axel wird angeschossen. Und die stehen einfach auf und sagen, aua, Axel, geht's dir auch so wie mir? Ja, und also das dann, ist so der Gag.
Das klingt wie, John Landis hätte immer noch Blues Brothers inszeniert.
Ja. okay. John Landis, hau das mal in die Shownotes, den Trailer zu Schlock, das Bananenmonster. Ich glaube, unsere Zuschauer wollen das sehen.
Okay, soll ich deinen Kanal verlinken oder Schlock? Du hast die Wahl. Eins von beiden.
Ja, okay, mein Kanal. Aber nächstes Mal,
ich
Schlock.
Ich pack den Trailer rein, wenn ich ihn finde. Wenn ich dran denke.
Sagen wir ich schicke ihn dir jetzt.
Ja. Wenn ich dran denke, packe ich ihn rein.
Ich will ein ausführliches Nerdkultur-Analyse-Video zu Schlock das Bananenmonster.
Ich kann mich nicht erinnern, dass du mir das geschickt hast, was nicht für den Film spricht.
Oh doch, gerade den deutschen Trailer, wo sie wieder so bescheuerte Synchros hatten, so geil.
Von wann ist denn der Film?
Ach.
70er oder 80er?
Ich glaube 80er. Okay. Und John Landis spielt Schlock.
Okay, es wird immer verrückter. Mein Ranking
ist. Das ist
also
die größte wissenschaftliche Errungenschaft seit 4 Wochen.
Meine Prediction ist, dass der dritte Teil bei mir der letzte ist. Irgendwas mit, also unter 2,5 Sterne auf jeden Fall. 2,5 ist für mich der vierte. So, mein Platz, der vierte Teil ist für mich der dritte, so. Und Teil 2 ist für mich der beste Beverly Hills Cop.
Ja, der ist
weil
auch
am besten
schlecht.
Gefilmt ist. Aber das beste Drehbuch hatte der erste.
Ja.
Also da geben die sich nicht viel origineller und besser als eigentlich der erste. Aber er ist schlechter gealtert, als ich gedacht hätte.
Ja.
Also sowohl die Action als auch die Story, das ist ja auch quasi, also eigentlich ähnlich wie beim vierten, nach 15 Minuten selbst dem größten Trottel klar, wer der Mörder ist und warum. Und der Rest ist eigentlich auch egal. Und so ist es auch der Film. Der lebt halt von diesem Culture-Clash-Comedy. Die aber auch nicht so gut ist, wie ich es in Erinnerung hatte, weil die besten Szenen, so wie mit Serge, mit dem Verkäufer, der natürlich wieder vorkommt, weil was sonst, das ist ja ein Legacy-Sequel, das funktioniert fantastisch. Ich habe auch gehört, weil das eine komplett improvisierte Szene ist, dass es die, weißt du noch, welche Szene ich meine, als er zum ersten Mal auf Serge trifft?
Ja.
Das ist die Szene, die Eddie Murphy gebrochen hat. Wenn man genau hinschaut, sieht man schon in der Filmversion, dass er kurz davor ist, aus Charakter zu brechen, weil er lachen muss. Er hat den Mundwinkel schon so angespitzt.
Yeah,
angeblich hat der Regisseur hat so sehr gekichert, auch wenn er versucht hat, das runterzuhalten, dass sie ihm vom der stand der saß mit der Kamera auf diesem Podium oder was auch immer das ist für die Fahrt stand da saß er mit drauf und hat ihn runtergeschickt, weil die Kamera gewackelt hat, weil er gelacht hat.
Also, weißt du, in welchem Film das Kamerawackeln durch das Lachen eines Kameramanns drin geblieben
ist? Ich weiß das, aber mir fällt es nicht ein, weil ich habe das noch an irgendwas anderes erinnert. Du sagst es mir jetzt.
Ja, es gibt einen wundervollen Film, der auch einen Oscar bekommen hat für bestes Drehbuch. Okay,
ja.
Ich probiere, ob du drauf kommst, ja?
Ja.
Das Drehbuch ging an beide Drehbuchautoren, die übrigens auch beide im Film als Schauspieler mitspielen.
Aha.
Und generell viel zusammen machen.
Aha.
Beides Boston-Jungs.
Ja.
Kommst du drauf?
Ja, klar. Also auf jeden Fall. Ach ja, ich weiß es. Es war bei, die haben einen Oscar dafür gekriegt. Good Will Hunting.
Ja.
Matt Damon und Ben Affleck. An welcher Stelle hat mal der Kameramann gelacht? Ach, es war bei Robin Williams, als er improvisiert hat.
Genau, also Robin Williams, die sprechen eigentlich darüber, was Liebe ist und Perfektion ist eh Blödsinn und bla bla bla. Und im Film ist ja die Frau von Robin Williams tot.
Ja.
Und er spricht darüber, dass er an ihr die imperfekten Sachen vermisst am meisten, weißt du, und dann redet er darüber, dass sie im Schlaf immer gefurzt hat,
ja.
Und es war komplett improvisiert,
ja.
Und es ist halt so eine rührende Szene, aber gleichzeitig auch total lustig und bizarr, dass er über seine furzende Frau redet, die nicht mehr da ist. Und damit hat der Matt Damon so krass zum Lachen gebracht, aber er hat halt auch einfach losgelacht, aber weiter gespielt, weißt du? Und der Kameramann hat so gelacht, dass die Kamera schüttelt. Deswegen, da denkst du dir immer, hä, wieso ist denn hier so ein bisschen Shaky Cam? Aber es liegt daran, dass die alle nicht klarkamen vor Lachen. Aber gleichzeitig ist so eine wundervolle Szene daraus entstanden, die so echt ist, dass sie es behalten haben.
Apropos Drehbuch und echt in diesem Film, da habe ich einen Funfact für dich, vielleicht kennst du den auch schon. Du weißt doch, weißt du noch, wer der Produzent dieses Films war? Einer der Leute, die Indie-Filmemacher gerne entdecken, aber ein sehr fragwürdiger Produzent aus Hollywood ist.
Ja, Mr. Weinstein.
Mr. Weinstein. Harvey Weinstein hat den Film produziert. Und weißt du, warum sie ihn den Film haben rausbringen lassen? Das Drehbuch stand, glaube ich, sogar auf dieser Blacklist. Zumindest ging es durch Hollywood rum. Und sehr viele wollten das verfilmen. Weißt du, warum sie Harvey Weinstein ausgewählt haben?
Nein.
Matt Damon und Ben Affleck haben mitten in das Drehbuch eine Schwulenszene reingeschrieben. Ich glaube, es war, dass Robin Williams Charakter auf einmal, out of the blue, Sex hat mit Damons Figur. Einfach so. Und es hat nichts mit dem Rest des Drehbuchs zu tun oder des Films. Und sie haben das einfach reingeschrieben, weil sie sehen wollten, welcher Produzent, der mit ihnen spricht, das Drehbuch wirklich gelesen hat. Weil die kriegen meistens von ihren Assistenten, kriegen sie eine Zusammenfassung geschrieben des Drehbuchs und lesen die nur. Und sie wollten, dass jemand den Film produziert, der wirklich das Drehbuch gelesen hat und versteht. Und sie haben ihr Meeting mit Harvey Weinstein. Und Harvey Weinstein meint, das ist alles cool, das will das unbedingt machen. Aber warum habt ihr diese Szene da reingeschrieben? Und das war der Moment, wo sie wussten, dass Harvey Weinstein zumindest für den Film als Produzent der Richtige war. Oh mein Gott. Aber so funktioniert manchmal Talent Scouting auf beiden Seiten.
Ja. Und er hat ja nein.
Was willst du bei Harvey Weinstein loswerden? Oh, ich weiß es, ich weiß es. Du willst ja jetzt erzählen, wer die Assistentin von Harvey Weinstein war? Das könnt ihr gerne mal googeln, das lassen wir jetzt hier unbeantwortet. Wer eine Assistentin
von Harvey Weinstein war? Wer die persönliche Assistentin von Harvey Weinstein war?
Ist dir der Happy Gilmore Cameo aufgefallen?
Nee.
Die ist mir auch nicht aufgefallen, bis ich davon gelesen habe. Ich so, hä, was? Ach so. Zufälligerweise, und angeblich hängt es nicht damit zusammen, aber zufälligerweise produziert Netflix gerade eine Fortsetzung von Happy Gilmore. Das ist, du guckst mich so fragend an.
Wirklich?
Es kommt noch ein Legacy-Sequel, ja. Das ist angekündigt.
Mit Adam Sandler?
Ja.
Weißt du, dass der erste Happy Gilmore richtig gut ist?
Ich kann mich kaum dran erinnern.
Der ist super.
Ich hab den einmal gesehen, ich weiß es auch nicht mehr.
Er ist immer noch super.
Okay, maybe schaue ich ihn noch mal, bevor das Legacy Sequel, bevor ich mir das anschaue.
Carl Weathers.
Weißt du noch, wer der Böse? Ja, stimmt. Carl Weathers war nicht schlecht. Aber weißt du noch, wer der Bösewicht in Happy Gilmore ist?
Ja. Ach, stimmt. Der genau, Golfer. Da muss ich auch dran denken. Und der spielt dort auch Golf.
Ja.
Ich wollte sogar sagen, als ich neben dir saß. Stimmt.
Das ist den, aber im Drehbuch war es einfach nur ein Golfer.
Ja, ja.
Und sie haben sich dann beim Dreh gedacht, es wäre doch lustig, wenn sie den Typen aus Happy Gilmore dafür nehmen. Und dann so ist dieser Cameo entstanden, aber nicht, um die Universen miteinander zu verbinden. Jetzt könnte man aber darüber diskutieren, dass es jetzt ja trotzdem passiert ist.
Mega.
Also theoretisch sind Beverly Hills Cop und Happy Gilmore im selben Universum.
Crazy.
Gut, das mit diesem mindblowing Fact können wir euch auch aus diesem Podcast entlassen, weil echt viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen.
Nö.
Also, ich hab 2 Wochen das XLF-Thema vom Ohren gehabt. Das muss ich sagen. Ich behaupte aber auch, dass das Beste an all diesen Filmen. Und deswegen kommt es auch so oft vor. Auch
und ich behaupte, dass die beste Stelle diese das ist der beste Moment des ganzen Songs ist.
Vielleicht.
Ich sehe immer noch nur die Katze, die mit dem Schwanz wackelt die ganze Zeit. Ich sehe deine Gesichter nicht, das ist sehr schwierig.
Das kommt hier, wenn du mich nicht mehr lesen kannst, gell? Aber
ja.
Das schneide ich raus, weil das müsste man jetzt sonst erklären.
Da habe ich doch davor erklärt. Ich sehe mittlerweile schon seit einer halben Stunde Markus' Gesicht nicht mehr, weil sein Akku alle ist. Stattdessen gibt es eine Grafik einer Katze, die schläft und mit dem Schwanz wackelt hin und
her. Okay, dann lassen wir es auch genau so stehen. Ja, ich benutze keine Webcam zu Hause. Wenn ich zu Hause drehe, benutze ich ein Handy und eine Software. Und jetzt ist der Akku vom Handy, hat jetzt schlapp gemacht, weil ich schon davor einen Podcast zu Hause zu Dragon mit Daniel Schröckert aufgenommen habe. Aber ja, so. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns. Nee, warte mal, du findest sogar im Feed, das hier kommt nach dem House of the Dragon Podcast. Das heißt, ihr könnt auch diese Folge mit Daniel Schröckert nachholen. Was ihr nicht verpassen wollt, ist natürlich alles, was Eve in der Zukunft so macht. Deswegen abonnieren.
Ab 16. August.
Ab 16. August. Ich finde es auch schön, mit welchem Selbstbewusstsein du immer dieses Datum reinbrüllst. Und ich frage, ist denn wirklich zum 16. August auch ein Video da? Jetzt muss eins kommen. Ja, egal was. Also egal, da muss jetzt was da sein am 16. August.
Ich zeig meine Nippel.
Ja, also ich glaube an dich. Oder wie wir auch sagen, believe.
Ja.
Ja. Aber ich bin auch der Meinung, du musst eigentlich das Kanalbild austauschen. Das geht eigentlich gegen, nicht.
Gegen Nippel?
Gegen das aus Ted Lasso. Aber okay, so. Es wird dir nichts geben, weil du nie Ted Lasso gesehen hast. Die fucking, eine der besten Serien unserer Zeit. Also, ach, egal.
Hast du jemals Berlin Tag und Nacht gesehen?
Ja.
Das war, da habe ich mitgespielt. Mhm. Hab ich wirklich?
Ist schon, das hast du mir schon mal erzählt, glaube ich.
Ja, aber du als Statist. Also, ich weiß nicht, welche Episode, aber man sieht.
Also, es ist nicht so ein glanzvoller Auftritt wie Robert Hofmann in. Was war das denn nochmal?
Ich weiß es nicht.
War das hier dieser Detektiv und seine. Also, diese.
Ja, es war irgendwie so eine Krimiserie.
Ja, aber das kennt man doch.
Aber apropos, ich war ja.
Lenzen und Partner.
Ja, ich. Nee.
War der nicht bei Lenzen und Partner?
Nein, das war eine richtige Serie.
Echt? Das war eine richtige Serie?
Ja, ich war übrigens. Okay. Jetzt letzte Woche mit David Hein, Sebastian und Robert Hofmann beim Podcast von David Hein und Robert Hofmann da live.
Mhm.
Ich muss sagen, das war eine wahnsinnig geile Show. Ey, es hat so viel Spaß gemacht.
Mhm.
Es hat so krass Spaß gemacht. Genau das ist das, was ich liebe. Und das Publikum hat auch richtig gut Energie. Die hatten auch echt eine gute Chemie, so das Vierer-Team da von uns. Also sowas will ich auch wieder mit dir machen.
Gibt es da eine Gelegenheit dafür? Ich habe keine Ahnung. Ach, stimmt ja. Wir machen einen Live-Podcast, aber nur wir zwei.
Ja.
Und zwar hier am 28. Juli. Du bist der berühmte Überraschungsgast, über den ich die ganze Zeit geredet habe. Deadpool.
Es ist halt nicht Movie-Pilot, stimmt ja, halt.
Genau. Wenn wir Deadpool zusammenschauen mit euch in der Astor Film Lounge in München im Luxuskino, Sonntagnachmittags um 14 Uhr. Noch gibt es Karten. Ich glaube, wir sind so drei Viertel ausverkauft.
Mhm.
Noch gibt es Karten. Und im Anschluss des Films reden wir zusammen auf der Bühne mit euch über den Film.
Ja.
Also aktiv, so wie ich es immer mache bei meinen Community-Screenings. Und du kommst extra dafür runter nach München. Deswegen wird das wunderbar. Warst du eigentlich auf diesem Deadpool-Event in Berlin?
Nein, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Du kannst dir vorstellen, dass ich gerade einen richtig vollen Terminkalender habe noch mit, was ich hier noch mache, bevor ich gehe. Es sind ja nur noch 4 Tage.
Ja. Ein Freund von mir war dort, Max Mohr von zusammengebaut.de.
Viele waren da.
Ja,
Wer war, glaube ich, auch da?
Bitte?
Ich glaube, die Bär war auch
da. Die Bär war da auch da, nämlich im Cosplay
als Domino.
Sogar. Deine als Domino. Nachfolgerin beim als Domino. Max Mohr von zusammengebaut.de war da. Das ist ein Lego-Influencer, mit dem ich befreundet bin. Der hat mich auch mitgenommen zu Hello Spencer, der Premiere von Jan Böhmermann.
Ach, das habe ich gesehen. Infest.
Bei Böhmermann auf einmal neben mir gesessen. Ich habe einen Creepshot gemacht. Aber sieht gut aus, das Bild.
Du,
kann er sich nicht beschweren.
Aber von wem ich einen Creepshot gestern gemacht habe, ist Scarlett Johansson.
Warst du auf der To the Moon Premiere?
Ja.
Du hast nur einen Creepshot gemacht, das ist kein Foto.
Nein, kein Creepshot, aber ich habe ein Foto gemacht.
Okay. Habe ich gar nicht mitgekriegt.
Scarlett war da und Channing war da.
Ja, ich wollte den Film gar nicht sehen, weil ich fand den Trailer nicht gut.
Der Film ist süß, der Emir von süß. Ein bisschen zu lang, aber süß.
Ich finde auch schwierig, heutzutage einen Film darauf zu machen, dass die Mondlandung gefaked ist.
Nein, darum geht's gar nicht. Den musst du gucken.
Ja, aber
Für Leute wie dich ist er gemacht, die denken, dass das darum geht.
Aber der Trailer sagt mir das.
Nein, es geht darum. Es ist wie South Park, die eine Episode, die das ähnlich getackelt hat. Und zwar, dass man möchte, dass man gleichzeitig zur Mondlandung etwas faked, damit es besser ausschaut und heroischer ausschaut und es noch besser als Propagandatool vermarktet. Und man will darauf pochen, dass dieses Feed gezeigt wird, weißt du? Hm. Darum geht's im Film.
Ja, aber das sagt mir ja auch der Trailer, aber trotzdem will ich das ja nicht sehen.
Doch, glaub mir.
Ich bin kein Fan von dieser Message. Aber okay, vielleicht schaue ich mir früher oder später
an. Wenn du das Ende siehst, dann so.
Okay.
Und Scarlett.
Ja, okay. Ich verlinke auch hier die Aktion mit dem Community Screening natürlich in den Shownotes, genau wie den Kanal. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, klickt alles gerne an, holt euch eine Kinokarte, noch gibt's welche. Und ich habe jetzt leider kein Schlusswort, aber ich war mir so sicher, dass du bestimmt eine Eddie Murphy-Interpretation hast.
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Ach, Yves, das ist sehr enttäuschend.
Ich singe einfach nochmal Wonderworld. Wonderworld, Wonderworld, das war das unmotivierteste Schlusswort meines Lebens. Aber ich muss jetzt auch los. Ciao!